Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Jedes Unternehmen hat bereits automatisiert und die Frage lautet eigentlich immer, was automatisieren wir als nächstes? Ideen gibt es regelmäßig viele, doch die Ideen scheinen häufig teuer, zu komplex oder einfach zu früh. Das Problem ist jedoch nicht die Technik, sagt mein heutiger Gast. Er sagt, das wahre Problem sind Denkfehler, die sich hartnäckig halten in Köpfen, in Meetings und in Budgetgesprächen. Die größten Denkfehler diskutieren wir heute aus der Sicht eines Experten, der Hunderte von Unternehmen und deren spezielle Situation von innen gesehen hat und deshalb auf das Thema ganz anders blickt als vielleicht du. Auf diese Sichtweise freue ich mich jetzt ganz besonders und begrüße herzlich Thorsten Kulig, Leiter Vertrieb, Geschäftsfeldentwicklung und Prokurist bei SPI Automation. Hallo und herzlich willkommen, Thorsten.
Grüß dich, recht herzlich, hallo.
Schön, dass du da bist, Thorsten. Für die, die dich noch nicht kennen oder die vielleicht SPI Automation noch nicht kennen, gib uns doch bitte zum Einstieg so ein paar Koordinaten, was ihr macht, wofür ihr steht, was du tust. Und dann starten wir gleich los mit den Denkfehlern.
Ja. Gut, kurz erklärt, wir, die SPI Automation, wir sehen uns als ein ganzheitlicher Systempartner für unsere Kunden im Bereich der Automatisierungstechnik, Robotik, Digitalisierung, Verfahrenstechnik und natürlich auch wichtig die Anlagen und Montage und Verlagerung. Und dahingehend sind wir mit unserem Hauptsitz hier im Pfullendorf, aber auch mit weiteren 9 Standorten in Deutschland vertreten.
Jetzt, wir hatten ja SPI schon bei uns. Gib uns 2 Sätze, wie SPI alles zusammenhängt, weil du hast ja jetzt heute dieses schöne schwarze Hemd an. Die Kollegen hatten vorher das weiße Hemd an. Ich habe dich vorhin gefragt, jetzt daran hängt. Du hast gesagt, nein, ich hatte heute einfach Bock auf das schwarze Hemd. Wie hängt die SPI-Gruppe zusammen? Gib uns mal so einen kurzen Überblick über den Umbrella, der da drüber steckt.
Bitte. Gut, der Umbrella, wenn man den mal so aus diesem Blickwinkel her betrachtet oder ihn wiedergibt, gibt es natürlich die SPI GSA, die Germany, Switzerland und Austria über uns. Und wir gehören zu dem Fachbereich, im Geschäftsfeldbereich der ISW. Und in dieser ISW gibt es weitere Firmen, wo sich dahingehend zusammen gruppiert haben in unserem Bereich Industrieservice. Und da haben wir 2024 mit 5 Firmen zusammen die SPI Automation im Prinzip dahingehend gegründet, wo wir dahingehend diese Automatisierungstheorie angehnlich jetzt erwähnt in da annehmen und angehen. Ja.
Spannend. Also, und häufig denke ich, wenn man so Automation hört, vielleicht eher auch aus dem Mitarbeitersegment, dann kriegt man eigentlich Angst, dass Automation Arbeitsplätze vernichtet. Ja, da ist dann das böse Bild vom bösen Roboter und jetzt kennen wir alle diese tollen Bilder von den Robotern, die immer mehr können und die jetzt durch die Gegend laufen und hüpfen und tun und was weiß ich, was sie alles können. Wie siehst du denn das? Automation ist gleich Roboter, ist gleich Arbeitsplatzverlust?
Nee, das sehe ich eigentlich gar nicht, weil ich sage immer, man muss es aus dem Kontext heraus sehen. Also sprich, was will ich denn automatisieren? Wenn einer zu mir sagt, hey, Roboter vernichtet Arbeitsplätze, dann sage ich wieder, hey, das, was die Roboter tun heutzutage, möchtest du das 8 Stunden am Tag tun? Möchtest du in diesem Arbeitsumfeld arbeiten? Möchtest du dieses wirklich ein permanent ausgesetzt sein in diesen medialen, teilweise auch Belastungen? Dann sagen viele, nee, möchte ich nicht. Und das sind dennoch diese Themen, wo wir dennoch sagen können, hey, hier macht es Sinn, hier muss man automatisieren. Und das ist natürlich das Thema schlechthin. Und das, was immer mehr kommt, ist natürlich klar, das Thema humanoide Roboter.
Also, wollen wir das mal am Anfang so stehen lassen? Vielleicht ruft ja nachher noch jemand im Studio an. Ich habe hier mal mein Handy liegen. Mal gucken, ob noch jemand anruft und uns fragt und dann noch ein bisschen diskutieren möchte, dass Roboter Arbeitsplätze wegnehmen. Ich glaube es nicht. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen und würden reingehen mit diesen Denkfehlern. Weil ganz ehrlich, also ich bin ja Ingenieur, von daher, man hört da ganz, ganz selten, dass das Problem ein Denkfehler ist. Da saß ich hier mal am Schreibtisch, als ich das vor ein paar Wochen gelesen habe. Und dann habe ich gesagt, hoppla, wo kommen die Jungs denn her? Aber wenn man sich das anguckt, das macht so richtig Sinn. Was denkst du, ist so eines der Denkfehler, der Mythen, die euch ständig begegnen, wo du sagst, nee, ist nicht die Technik, sondern das in deinem Köpfchen?
Ich denke, eines der größten Mythen sind wirklich, wenn es darum geht, hey, wir haben nicht die Stückzahlen, wir haben nicht die Serien. Unsere Prozesse sind schwer zu durchleuchten. Ich denke mal, das sind solche, oder wir sind noch nicht so weit, wir möchten warten und. Das sind solche Themen, wo uns einhergehen. Und ich denke immer, ja, man beginnt die Wandlung mit dem ersten Schritt. Und das sollte man dahingehend auch nutzen. Ja.
Was ist denn eine Großserie aus deiner Sicht? Und warum sagst du, naja, das mit den Großserien hat sich schon überholt? Also ich sage jetzt mal, für allein das Wort Großserie ist ja von Branche zu Branche schon extrem unterschiedlich, oder? Also die ganzen verwöhnten Unternehmen aus dem Automotive-Sektor, die sprechen von wirklich Großserien. Das sind ja wirklich Stückzahlen, die da, weiß ich nicht. Also was sagst du zur Menge Großserien?
Ja, zur Menge Großserien. Ich denke, es kommt da wirklich, wenn ich jetzt eine Spritzgussmaschine hernehme mit, keine Ahnung, wie viele Kavitäten, die spuckt in eine Minute oder in der Taktzeit x Teile raus. Es gibt aber auch Prozesse, sind langwieriger. Sprich, eine Bearbeitungsanlage, die pro Bruchteil 5 Minuten braucht. Aber dann auch in Summe der Stückzahlen bei 1000, 2000 immer wiederkehrend gleiche Teile kommen, da reden die auch von hohen Stückzahlen. Und ich denke auch, man kann es nicht einfach sagen, ab x Größe bin ich jetzt wirklich in Großserien drinne, sondern es ist wirklich abhängig, in welchem Bereich ich tätig bin. Ja. Und dahingehend geht es auch zum Durchleuchten. Was will ich automatisieren und welchen Schritt?
Also jetzt lass uns doch mal, das Problem ist ein bisschen, was wir haben, wir sprechen ja über ganz viele Branchen heute. Wir machen jetzt nicht branchenscharf, weil wenn wir uns jetzt auf eine Branche einspielen würden, dann hätten wir bloß noch einen Bruchteil der Zuhörer, die wir sonst haben. Ich sage jetzt mal, in einem Unternehmen gibt es eine komplette Fertigungsstrecke, die ist automatisiert. An die zweite Strecke hat man sich nicht rangetraut, weil man sagt, da haben wir nicht die Stückzahlen, da haben wir nicht die Aufträge darunter. Kannst du uns aus der Praxis etwas mitgeben, wo du sagen würdest, da würde ich mal ganz kräftig hinterfragen, ob das sich nicht auch rechnet aufgrund der Auslastung und Stückzahlen, um diesen Mythos mit den Großserien zu knacken. Wie geht man daran aus deiner Sicht, mit deiner Erfahrung?
Wenn die Kunden mit diesem Thema zu uns kommen und sagen, hey, ich habe hier eine Anlage, die läuft seit eh und je mit dieser Ausbildung, mit dieser Thematik. Da geht es natürlich auch nicht nur darum, hey, wie kann ich das automatisieren, sondern wie kann ich die auch dahingehend auch retrofitten, also instand bringen, dass halt einfach die in der Auslastung, in der Qualität dahingehend besser agiert. Wir schauen uns das an. Wir gehen dahingehend mit einem Proof of Concept an die Sache ran. Das heißt, der Kunde kommt, hey, aus eurer Expertise, aus eurem Blickwinkel, was habt ihr schon gesehen, was habt ihr schon bei anderen Kunden getan? Und dieses gebündelt bei Kunde X aufgeschlagen, die Ist-Analyse gemacht, geschaut, welche Schritte lohnen sich zum Automatisieren, auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Und so gehen wir das im Prinzip stufenweise vor und an. Ja.
Jetzt, ich sag mal, so ein Vorgehen macht ja Sinn, wenn der Kunde weiß, was auf seiner Anlage in den nächsten 6 Monaten läuft, oder? Und wenn er im Prinzip, braucht er eine gewisse Planungssicherheit, was da läuft, um überhaupt so vorwärts zu gehen?
Ich denke, heutzutage ist immer dieses Thema Großserie oder Wirtschaftlichkeit, ich denke eher die Flexibilität, das ist das Thema eigentlich. Also wenn ich jetzt automatisieren möchte, oder so geht es, glaube ich, auch jedem innerlich selber, wie lange nutze ich das? Kann ich es vielleicht auch für andere Themen weiterhin auch nutzen? Mit welcher Modifikation kann ich das anpassen, dass ich das jetzt nicht nur stupide für diesen Prozess hernehme? Mit welchen überschaubaren Modifikationen kann ich das hernehmen und kann sagen, hey, ich automatisiere nicht nur im Prinzip nur diesen Schritt, sondern durch die kleine Modifikation auch andere Schritte. Und somit habe ich da eine hohe Flexibilität mit einer Systemlösung oder mit zwei, wo ich dann auf lange Sicht hin einen höheren Automatisierungsgrad bei mir umsetzen kann.
Wenn ich es richtig sehe, dann liegt ein Großteil des Potenzials ja zwischen den einzelnen Fertigungsabläufen oder Fertigungsschritten. weiß ich nicht. Ja. Ist jetzt mal eine These, haben wir vorher nicht abgesprochen. Aber wir haben im Prinzip ja Arbeitsstationen, in Anführungsstrichen Produktionsstationen. Die sind meistens häufig schon ziemlich, ziemlich gut. Wo würdest du aus deiner Sicht sagen, da tut sich in den letzten 3-4 Jahren enormes Potenzial auf, was man jetzt automatisieren kann, was vorher undenkbar war? Und deswegen brauchst du nicht unbedingt eine Großserie und bist trotzdem weiterhin flexibel.
Da kann man also Beispiele von unseren Kunden aufnehmen, wo der Kunde zu uns kam und sagte, hey, meine Prozessschritte, also meine Fertigung, die ist schon sehr stark. Mhm. Jetzt geht es aber die ganze Produktionslogistik, also sprich die Wertschöpfungskette zwischen diesen einzelnen Schritten zu automatisieren und anzugehen. Mhm. Und dahingehend schauen wir, dass wir dann sagen können, hey, mit unserem mobilen Roboter zum Beispiel, welche Synergien können wir dahergehend nutzen? Oder auch welche Kombination mit mobilen Roboter und Roboterarm obendrauf können wir dahingehend nutzen? Und das sind solche diese Schritte, wo wir immer mehr angehen. Also nicht dieses stupide Denken, ich habe hier einen Roboter, den stelle ich da hin und der macht das, sondern nein, sondern zu sagen, hey, welche Synergien kann ich daraus nutzen, dass ich sagen kann, okay, meine Anlage produziert, wie läuft es denn noch hier weiter in einem Schüttgut? Mein nachgelagerter Prozess muss ich aber dahingehend die Bauteile vereinzelt haben. Macht es nicht schon Sinn, an dieser Stelle diese Bauteile schon zu vereinzeln, lageorientiert irgendwo abzulegen, um dann den nächsten Schritt dahingehend schon voll umfänglich automatisieren zu können. Mhm. Und das sind diese Schritte, wo wir angehen, ja.
Wenn ihr jetzt an sowas rangeht, ist das dann auf dem Papier? Also du hast ja das Wort Proof of Concept, glaube ich, gerade verwendet. Ist das reine Papiergeschichte? Ist das schon in irgendwo ein Muster, ein Sample? Wie funktioniert das bei euch?
Der Kunde, wo zu uns kommt, hat meist schon eine Idee, was gehört, was aufgeschnappt. Mhm. Hat es aufs Papier gebracht über einen Studenten oder Produktionsleiter von A bis Z. Diese Idee kommt zu uns und wir schauen uns das an und arbeiten eben ein Grobkonzept aus, mit welchen Kombinationen können wir es jetzt just in time gerade lösen. Oder wir gehen bei Ihnen vorbei, nehmen noch einen Roboter mit, einen mobilen oder wie auch immer, und schauen uns das vor Ort an und analysieren das. Mhm. Und dahingehend haben wir dann so einen 5-Schritte-Plan, kann man so nennen, wo wir dann einfach diesen Proof of Concept durchgehen, bis sogar auch einen physischen Test beim Kunden, um zu zeigen, hey, die Applikation mit dem mobilen Roboter, mit der Übergabestation ist jetzt keine Weltraumwissenschaft, sondern man kann es integriert in den bestehenden Prozess übernehmen.
Das ist jetzt die Lösung an genau dem Symptom, sage ich mal vorsichtig, was der Kunde euch schon ins Schaufenster gestellt hat, richtig?
Richtig, ja.
Wie ist es grundsätzlich mit einer Abwägung, dass man vielleicht noch andere Dinge heben könnte? Dass man, also klar kommt der Kunde wahrscheinlich mit einem Schmerz, aber ist das dann immer auch der größte Schmerz, den du so in der Praxis erlebst, den es wirklich gibt?
Nee, oft nicht. Oft weiß man, dass es einem zwickt. Aber letztendlich ist es dann vielleicht nicht dieser Punkt, sondern er kommt vom Rücken. Mhm. Also jetzt mal auf den Menschen betrachtet. Und so ist im Prinzip dann nachher auch. Sondern wir, wenn wir zu unseren Kunden gehen, wir werden ja kontaktiert, hey, ich habe da eine Idee, ich möchte es automatisieren, ich weiß nicht wie, wir laufen durch das Werk durch und sehen aber auch schon, dass es diese Applikation schwer wird. Mhm. Im Kontext Platz, Raum, Zugänglichkeiten und was das alles beherrschen wird. Aber durch das, dass wir es schon gesehen haben, wie es bei anderen Kunden oder auch wir schon umgesetzt haben, ja, können wir eine Lösung für andere Thematiken ausarbeiten und dahingehend auch das Schmerz an anderer Stelle lösen.
Jetzt habe ich gehört, so eines der Dinge, die ihr natürlich immer wieder hört, ist, und das kennen alle, die im Verkauf tätig sind, das ist uns zu teuer. Jetzt gibt es so ein paar klassische Einwände auf das ist zu teuer, die man so als Vertriebler eigentlich drauf hat, wenn man gut ist. Was, mal abseits von der Standardrhetorik, was siehst du an dem Punkt, wenn jemand sagt, das ist zu teuer? Was sollte man bedenken, berücksichtigen und wann ist was wirklich zu teuer und wann ist es eigentlich einfach eine vernünftige Lösung trotzdem?
Ich denke, zu teuer. Man muss auch schauen, wird es vielleicht noch teurer, wenn ich damit warte? Mhm. Weil irgendwann überholt es einem. Das heißt, wenn ich zu lange vor mich herschiebe, dann wird im Prinzip noch der Leidensdruck, das es zu tun, wird dann noch immer größer. Das heißt, ich muss es schneller umsetzen, um überhaupt am Markt oder für meine Kunden präsent zu sein, dass ich meine Lieferkette, dass ich meine Mitarbeiter habe, dass meine Mitarbeiter auch sehen, hey, ich bin innovativ, ich gehe die Sachen an, sondern auch Reduzierung von Fluktuation, dass die Mitarbeiter sagen, hey, das ist für mich doch ein wenig zu oldschool, woanders läuft es viel harmonisierter, organisierter, flexibler. Das ist durch die Wertschöpfungskette, wo man dann noch dahingehend einspart. Nicht jetzt, was kostet mich jetzt diese Anlage oder was kostet mich jetzt diese Lösung.
Wie gibt es so eine Preisdiskussion, Preisaufschlüsselung bei euch, die anders ist als ein Angebot? Oder wie spricht man denn mit dem Kunden über solche Geschichten bei euch?
Ich sage halt immer, bei uns, viele unserer Kunden haben auch dahingehend eigene Betriebsmittelbau oder eine eigene sehr gute Instandhaltung. Und die sagen, hey, können wir uns vielleicht auch diesen Prozesskuchen oder diese Applikationskuchen in Stücke aufteilen, dass wir sagen, hey, wir machen diesen Bereich bis dahin, ihr macht den anderen Bereich. Ich generiere jetzt hier mal ein Bild. Wir machen die Auslegung, die Montage, die Inbetriebnahme, die Verkabelung, die Medienzuführung und das Ganze, das bleibt dann noch bei dem Kunden wieder selber. Wir machen dann noch die Inbetriebnahme, zusammen teilweise auch mit dem Kunden oder eigenständig. Und dann noch erfolgt die gemeinschaftliche CE oder wir erstellen die CE-Dokumentation und machen dann noch die Abnahme und der Gefahrenübergang ist noch vollzogen. Da hat der Kunde. Also da gibt es mehrere Ansätze, wo wir eingehen. Also von GU oder auch Turnkey bis hin zu Stückchen des gesamten Kuchens.
Also das heißt, eigentlich wäre es zweckmäßig, erstmal anzugucken, wie viel Einsparpotenzial habe ich an der Stelle durch eine neue, bessere Lösung, um dann den Preis zu haben und dann zu gucken, was können wir denn an dem Preis machen, beziehungsweise wie lässt sich der Preis intern rechtfertigen, wenn man es nicht tun würde an der Stelle, sozusagen auf die Art und Weise.
Ja, kann man so sehen. Man kann aber sagen, okay, wir gehen es mal an, klassischer Natur, dass man mal ein Gefühl hat für Budgets. Oft sagen auch viele unsere Kunden, ey, so ein Roboter darf heutzutage nichts mehr kosten. Oder das hat man doch schon 100 Mal gemacht. Das darf heutzutage, Aber nein, das ist ja immer individuell doch anders gestrickt. Und das macht natürlich dann auch dann der Preis aus. Und wir können nur von unserer Erfahrung her sagen, wir sind da transparent und frei. Bei uns kann es, wenn es ein Kunde möchte, Fixpreis haben, aber er kann auch die einzelnen Gewerke ausgelotet haben. Und somit finden wir dann noch dahingehend die passende Lösung oder auch die Schnittmenge, dass wir sagen können, okay,
ich denke, machen es nicht alles auf einmal. Eines der weiteren Denkfehler, die es häufig
gehen jetzt erstmal
so gibt, ist
die Logistik an und dann noch im Prinzip die Automatisierung, die gesamthafte.
Nächster Mythos, sind wir an dem Punkt, dass du sagst, hätte ich gerne noch einen Denkfehler angesprochen in der Sendung?
Ich denke immer so, ich schaue das Thema mit den Prioritäten. Das ist vielleicht auch so ein Punkt. Wie vorher schon erwähnt, mit dem Schmerzpunkt, wo habe ich denn meinen großen Schmerz? Aber man sollte vielleicht gar nicht so lange warten, bis der große Schmerz eigentlich noch eintrifft, sondern frühzeitig die Thematik angehen. Und immer mit dem Augenschein, das ist schon das, wir haben heute die Möglichkeiten. Wir haben, wenn man bei uns auf der Webseite schaut, zum Beispiel auch mit unserem eFlex-System, haben wir eine sehr hohe flexible Lösung, wo man individuell für die Prozesse dahingehend aussetzen kann. Wir haben unsere mobile Robotik mit unterschiedlichen Plattformen und Aufbaulösungen, wo man dahingehend die Prozesse automatisieren kann. Von manuelle Be- und Entladung bis automatisierte Be- und Entladung, bis Einlagerung, stockwerkübergreifende Prozesse, Digitalisierung, Erfassung von den Prozessdaten, Anomalienerkennung, zum sagen, hey, wo habe ich denn, warum läuft es immer tendenziell hier aus dem Ruder oder da aus dem Ruder? Diese ganze Thematik, die muss man durch anschauen. Und dann hat man dann auch die perfekte Automatisierung und die Lösung für den Betrieb. Mein Blick.
Damit wird dann praktisch ein Ablauf, der aus Sicht eines Kunden im Moment keine Priorität hat, einfach doch ein Thema, den man ansetzen kann, weil man jetzt eine Lösung damit hat. Oder? Für den jetzigen Zeitpunkt, weil man es doch darstellen kann und umsetzen kann.
Ja, so ist es, ja. Und wenn ich es ganz kurz da aufgreifen kann, das sind immer wenig solche Geschichten, wo man halt ja in unserem Bereich noch kommt. Man kommt aus der Idee, jemand nimmt es auf, man arbeitet es aus, es liegt, es ruht, auf einmal kommt es wieder, poppt es wieder auf und dann muss es schnell gehen. Und dann sind wir halt da genau am Start.
Okay. Wie ist es denn mit dem Stichpunkt, dass jemand sagt, hey, wir gerne, aber unsere Prozesse sind einfach zu komplex. Wie ist es denn mit der Komplexität an der Stelle? Wann ist was zu komplex, dass man es nicht mehr wirtschaftlich automatisieren kann? Gibt es da ein Vorgehen bei euch, um das einzuschätzen? Wie macht ihr das?
Ja, wir schauen uns den Prozess an. Und wenn man den Prozess versteht, Kundenseite technisch, und wir von unserer Seite raus, von der Erfahrung, von der Automatisierung und von Digitalisieren, von Anpassen von Prozessen, wenn man das mit einspielt und der Kunde sieht auch, hey, ich habe die Möglichkeit, den bestehenden Prozess zu entzerren, vielleicht auch anzupassen und kann dahingehend mehr Automatisierung reinbringen. Oft sind es zu flexibel einfach die Strukturen, die feststehenden Strukturen, weil man es eh und je schon immer so gemacht hat und dann vielleicht in so einem Tunnelblick drin verharrt und weder nach rechts und links schaut oder sich der Thematik gar nicht annehmen möchte, weil man denkt, ho, wenn ich das jetzt angehe, dann mache ich da ein Fass auf. Mhm. Und da muss man drüber reden. Oft ist es kein Fass, sondern es ist einfach nur ein Prozess, wo man vielleicht nicht kennt und davor Angst hat.
Gehört noch nicht ganz hierher, ich würde es aber trotzdem jetzt gerne platzieren, wo der Kunde natürlich häufig Angst hat, wenn er euch noch nicht kennt, dass das sehr schnell sehr teuer wird. Also wenn du jetzt sagst, eigentlich macht es Sinn, sich Dinge anzugucken, vor denen man im Moment noch Respekt hat. Wie funktioniert denn das bei euch? Ab wann gibt es eine Rechnung? Ab bis wohin ist das sogenannte schöne Pre-Sales? Wie geht ihr da vor? Wie stellt man sich das vor bei euch?
Im Bereich der Robotik gibt es da auch kein Rechts und kein Links, kein Schwarz und kein Weiß. Mhm. Wenn wir mit dem Kunden ins Gespräch gehen, klassisch jetzt in Webmeetings oder der Kunde kommt zu uns mit seiner Idee, bringt uns schon mal, es muss nicht immer ein komplettes Laschenheft sein, sondern auf ein paar Seiten mit ein paar Bilder versehen, hey, so ist mein Prozess, wie kann ich das angehen? Und wir machen auch einen ersten Schuss, dass der Kunde weiß, hey, der Gedankengang ist richtig, da findet man relativ schnell zusammen. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der Kunde zu uns kommt, wir haben hier einen Showroom, wo man gewisse Applikationen ausgestellt haben, wo man auch wenn wir drüber reden kann, wo man mal ein Proof of Concept mal in kleiner Version machen kann. So gehen wir die Sachen an.
Also ich muss nochmal nachhaken, man findet schnell zusammen, heißt, wer findet schnell zusammen in Richtung, wenn du einen kleinen Proof of Concept machst, gibt es in der Regel eine Rechnung. Richtig? Ist das so?
Ja. Klar, wir sind auch wirtschaftlich unterwegs, wie jedes andere Unternehmen, genauso. Ja.
Okay, also das heißt, erste Einschätzung, erster Zoom-Termin, erste Bewertung einer Zeichnung.
Das ist nur Low Budget, ja.
Okay. Und wie geht's dann weiter? Wann habe ich Zahlen? Wann habe ich ein Angebot? Mache ich in der Regel eine Vorstudie oder sowas?
Ja. Es geht um, ja, man muss es wirklich aus dem Kontext her sehen, wie kommt der Kunde zu uns? Hat der Kunde ein Lastenheft? Ist da eigentlich wirklich eine Ausschreibung, wo er schon an 3, 4 Kunden oder Lieferanten hinschickt? Dann ist das unser Dokument, das arbeiten wir ab, mit Annahmen und Ausschlüssen und spielen es dem Kunde mit einem Angebot zurück.
Gut.
Es kann nur sein, der Kunde kommt mit, so stelle ich es mir vor, aber wir im Gespräch sagen, die Idee ist klasse, wenn du es aber so und so machst, hast du vielleicht nur mehr, wo dir noch weiterhilft, langfristig betrachtet. Und dann sagt er, haben Sie recht? Mhm. Dann wird das Lastenheft nochmal angepasst und wird dann nochmal erneut verteilt.
Jetzt gibt es häufig die Situation, dass ja im Markt geglaubt wird, Prozesse müssen erst einen gewissen Reifegrad haben, also eine gewisse Perfektion, bevor ich etwas automatisieren kann. Da sind wir wieder bei dieser Großserien-Thematik ein bisschen, stimmt nicht ganz, aber das hängt natürlich das eine mit dem anderen zusammen. Wenn es ein Anlauf ist, bin ich vielleicht eher noch sehr zufrieden, wenn das manuell teilweise an manchen Stellen gemacht wird. Wie steht ihr dazu da? Was denkt ihr dazu?
Zu lange zu warten und bis man alles perfektioniert hat und da und dann noch mit dem Schritt der Automatisierung beginnt, dann entzerrt man es ja wieder. Sondern wenn wir früh mit ins Boot geholt werden, wie es zum Beispiel eine aktuelle Anfrage, wo es gestern bei mir aufgepoppt ist, hey, ich möchte im Raum München mehrere Anlagen automatisch be- und entladen und, dann sehe ich das Konzept angerissen auf der PowerPoint ohne große 3D-Effekte und dann sage ich, oh ja, jetzt geht es aber darum, diese ganzen Schnittstellen, dieses Ganze auszuarbeiten, arbeiten wir das nicht aus, lass uns es zusammen machen. Weil wenn ich nochmal drauf warte und nochmal drauf warte und wieder, was ist, wenn ich diese Bauteile herstelle, brauche ich wieder einen anderen Greifer, dann warte ich wieder, bis ich einen Auftrag habe für diesen Greifer. Also ich denke, viele Sachen, wenn die Basis steht, wenn ich über 90% habe, dann kriegen wir die anderen 10% noch im Zug, also noch auch noch hin. Also,
ja. Thorsten, was mich umtreibt, was wir gar nicht abgesprochen haben, ist ja die technische Plattform. Also häufig haben die Kunden ja ein, zwei Schwergewichte vom Hersteller A. Die haben eine Steuerung vom Hersteller A. Und natürlich versucht man möglichst dann innerhalb von einem Konzept in einer Produktfamilie bleiben. Wie steht ihr da im Moment bei SPI Automation dazu? Was ist sozusagen euer Lego-Baukasten, mit dem ihr arbeitet? Und wo sind die Steckenpferde der Entwickler? Und das darfst du vielleicht nicht offiziell sagen, aber wir sind da ganz leise und das ist ganz heimlich. Wo sagen eure Entwickler, um Gottes Willen? Also so ein bisschen die Technikkompetenz dahinter. Wo fängt's an? Vor allem, weil wir ja heute diese Sendung bewusst nicht auf eine Branche machen, ist das Ding ja eigentlich relativ breit. Wo fängt's an und wo hört's auf?
Ich glaube, ich muss da nochmal ganz an den Anfang zurückspringen. Und zwar das, was ich eingangs erwähnt habe, dass wir letztes Jahr mit 5 Firmen zusammen fusioniert haben, zu der Spielautomation. In dieser Spielautomation jetzt haben wir in Pfullendorf die Expertise in diesem Bereich Automatisierung, wie man sie an den anderen Standorten, ich erwähne mal Niedernberg oder in Harzwort, wo wir auch die Expertise haben mit Prozessautomatisierung. Somit möchte ich jetzt nicht irgendwelche Namen nennen, wo wir wissen, die klassischen, wo in Deutschland oder im Dachgebiet weit verbreitet sind, sondern viele basieren auch auf einer Sprache, wo man einfach nur der Prozess des Automatisierens, das muss man können. Ich bringe das immer in ein Bild mit einem Konstrukteur. Konstruieren muss man können. Mit welchem Werkzeug ich dann noch letztendlich konstruiere. Das andere, aber ich brauche das technische Verständnis da dazu. Und da sind wir wirklich breit. Und ohne Witz, das ist wirklich so, da sind wir breit aufgestellt. Und im Bereich der Digitalisierung, da mal wirklich mal ausgeholt vom E-Learning-Plattformen, KI-Agents, wo dann noch gewisse Daten analysieren und aufbereiten, Prozesse in der Produktionslogistik zu automatisieren mit unserem mobilen Roboter, wenn sie fahren. Hier unten am Bodensee im Referenzbeispiel, wo dann auch die Roboter umeinander fahren. Und wir können analysieren, wie war was, wann, wo im Kontext zu einer vergangenen Zeit. Was hat sich da geändert? Warum ist es jetzt so? Und das als Bericht erstellt. Und so, ja, ist es jetzt wirklich vom Wengle abgedriftet da dazu, zu deiner gezielten Frage, Holger. Aber wirklich, ich kann jetzt hier nicht sagen, hey, wir machen nur diese Steuerung oder diese Steuerung. Aber ja, es gibt auch Steuerungen, wo wir sagen, wir hören uns mal um, ob das vielleicht in unserem Spiel jemand kann, weil wir jetzt da nicht gerade so die Experten sind, ohne Frage. Alles andere wäre gelogen, ja.
Abschließende Frage, Pfullendorf ist eher so im Süden von Deutschland, das ist der Bereich, der so ein bisschen Hügel hat, die im Norden sagen, hat es fürchterliche Berge, das kann ich jetzt aus der Schweiz so nicht unterschreiben, aber da hat es auch so Tannen. Jetzt seid ihr da im Süden, Industrie gibt es in Deutschland auch im Norden und im Westen und im Osten. Wie seid ihr denn da unterwegs und wie ist so der Kontext international europäisch?
Wir sind weltweit agierend, also man kann es auf so einen Punkt sagen. Unsere Kunden, ich nenne jetzt mal ein Automatisierer auch, wo jetzt die Anlage automatisiert und nimmt uns als Expertise, als verlängerte Werkbank. Dann nehmen wir mit ihm die Anlage in Betrieb auf der ganzen Welt. Unter dem Kontext der Krise gerade aktuell. Und ob es in Deutschland im Dachgebiet ist, unsere Kollegen, die freuen sich teilweise auch wieder mal unterwegs zu sein, aber freuen sich auch wieder zurückzukommen. So ging es mir in der Zeit auch früher. Ich war viel unterwegs in der ganzen Welt und habe Anlagen auch selber in Betrieb genommen. Es macht einem Spaß und wir sind da nicht irgendwo, wie soll man sagen, in einem Kasten drin, wo man sagt, nee, wir agieren da schon frei. Und vor allen Dingen, wie ich vorher schon gesagt habe, haben wir 10 Standorte in Deutschland. Wohlweislich machen wir nicht an jedem Standort das Gleiche. Jedoch haben wir die Synergien da daraus. Und in unserer SPI-Welt können wir noch mehrere Synergien anknüpfen und dahingehend auch den Support holen.
Thorsten, wenn das jemand spannend fand, Den Link gibt es hier in den Shownotes natürlich drunter. Wo sollte er als erstes hingehen in dem www-Internet, dass er über euch ein bisschen mehr erfährt? Was schlägst du vor? Bei so vielen Unternehmen, die in der Spiegruppe sind, was ist die erste Anlaufstation?
Die erste Anlaufstation ist der direkte Link zu uns, sag's ich jetzt, also im Bereich der Automatisierung, in der Spielautomation. Oder direkt auch, wie der sich die Idioten erscheint, die info.automation@spiesw.com, Bindestrich da dazwischen. Oder, was natürlich auch ein sehr guter Aspekt ist, ist dieser Leistungsfinder direkt unter der spie.de Webadresse. Da hat man dann auch einen Leistungsfilter, wo man wirklich explizit über den ganzen System, das, was die Spie kann, mit diesen Standorten, und kann da nochmal gezielter suchen. Aber gerade über diese Themen, was wir jetzt angesprochen haben, in den Browser Spielautomation eingeben, Punkt Landung.
So machen wir das. Ich danke dir für das Gespräch, für die Denkansätze und Denkfehler und warum es häufig nicht richtig ist, nach einem solchen Interview die Hände wieder in die Tasche zu stecken, sondern, Achtung, du solltest nach diesem spannenden Interview deine Finger nehmen und www.spie-automation.de eingeben. Ich hoffe, das war richtig. Ansonsten hast du es hier direkt drunter verlinkt, um das, was dich und dein Unternehmen vielleicht tatsächlich maßgeblich nach vorne bringt, zu fragen, zu diskutieren. Und ich denke mal, einer der möglich guten Ansprechpartner ist der Thorsten mit seinem Team an diesem Punkt. Thorsten, ich danke dir herzlich für spannende 33 Minuten ungeschnitten an dieser Stelle. Ich freue mich auf die nächste Chance, wenn wir wieder sprechen dürfen. Dir einen schönen Feierabend. Bis dahin, danke, alles Gute.
Danke dir, Holger. Grüße in die Schweiz.
Dankeschön, ciao.